Also hallo, den ich noch nicht begrüßt habe heute, das sind die meisten. Ich bin Alex, wie schon gesagt wurde. Und ich möchte heute über die Majestät Gottes sprechen. Als kleiner Junge war ich schon immer ganz begeistert vom Mittelalter und Co. Ich war immer schon, wer mich kennt, der weiß, dass ich so scharfe Objekte mag, so Schwerter und so. Besitze leider keine. Aber ich mag das Mittelalter. Und früher habe ich immer gesagt, ja, hätte ich gern gelebt in dem Zeitalter. Inzwischen ist mir das ein bisschen vergangen, weil ja, wer da nicht an irgendwelche Krankheiten gestorben ist oder irgendwie geköpft wurde oder sonst was wegen Kleinigkeiten, der hatte nicht so ein tolles Leben. Es sei denn, er war König oder Ritter oder sonst was in der hohen Schicht. Und das war nicht immer Verdienst. Das war etwas, das wurde geerbt oder kleinen Ausfällen, Ausnahmen wurde es auch mal verdient. Würde man zum Ritter geschlagen, aber da musste man nicht außerordentlich was leisten. Aber ja, kaum einer kennt heutzutage auch nicht irgendwas über Monarchen, über Leute, die Majestätstitel oder Hoheitstitel besitzen. Das Neueste ist ja gerade in England das Frischeste. Nee, kann auch sein, dass ich falsch bin. Aber an dieser Geburt von den königlichen Nachkommen, da hängt ja halt die halbe Welt dran. Auf jeden Fall das Commonwealth, die ganzen englischen Kolonien damals. Und es hängen sehr viele Leute an einer Person, die genauso lebt wie du und ich. Die müssen auch atmen, die müssen auch andere Bedürfnisse stillen. Und trotzdem haben sie irgendwas Besonderes. Die haben so einen Titel, Ihre Majestät, sonst was, Ihre hoheitliche Majestät. Und wieso denn? Könige und Diktatoren und sonstige Träger von Ämtern, die streiten sich und kämpfen sich täglich um ihre Macht, um ihr Aufsehen erregen. Oder sie versuchen halt da oben zu sitzen und sitzen zu bleiben, wo sie schon drauf gelangt sind. Gott hat das nicht nötig. Gott hat die Majestät und er hat es nicht nötig. Gottes Majestät ist weit mehr als diese Majestät, die hier auf Erden verliehen wird. Also ich möchte kurz meine Gliederung aufmachen. Als erstes möchte ich darüber sprechen, was ist denn Majestät? Das ist dieser menschliche Begriff. Als zweites möchte ich die Majestät Gottes erläutern, diese unbegreifliche Macht. Und am dritten würde ich sagen, trotz seiner Majestät tut Gott, was er getan hat oder was er tun wird. Also, Majestät, was ist denn das? Ich habe schon ein bisschen erläutert, ne? Das ist etwas, was man sich nicht verdient. Das ist ein menschlicher Begriff. Das ist etwas, was der Mensch sich ausgedacht hat, wie fast alles, was in der menschlichen Sprache so oder existiert. Es ist ein uraltes Konzept. Wir wissen ja, dass Israel ringsum sich Länder hatte, die hatten Könige, die hatten königliche Strukturen und Monarchien. Und deswegen haben sie ja Gott gesagt oder den Propheten gesagt, wir wollen König. Das ist irgendwie anziehend, dieses Konzept. Und Titel gibt's heutzutage noch, auch wenn's in den meisten Ländern schon abgeschafft ist. Könige oder Prinzen, was auch immer, es gibt haufenweise. Ich kenne sogar einen, der ist Professor bei der Uni in Paraguay. Der hat aber seinen Titel, das ist halt Schmuck, hängt an der Wand. Und er muss zur Hochzeit halt einen Anzug tragen, der mit so ein paar Sticker drauf sind. Aber das unterscheidet ihn von uns schon. Das war's. Also laut Definition in Meyers große Konversationslexika ist auf Lateinisch heißt Majestas. Und es bedeutet höchste Gewalt und Würde im Staat. Während der römischen Kaiserzeit ist dieser Begriff entstanden, Majestas. Und im Ursprung wurde dieser Begriff für Leute zugesprochen, die von einem Gott oder Götter oder einem bestimmten Gott die Macht erteilt gekriegt hat, ein Land zu regieren oder da oben von oben halt das Sagen zu haben. Und Majestät, das Wort Majestas auf Latein, hat sich als erstes Tiberius zum Titel genommen. Das war ein Kaiser im Römischen Reich und dann in Nachfolge seine Nachfolger, die Kaiser, waren halt auch Majestäten. Und in Europa wurde es aber erst viel später eingesetzt. Majestät wurde erst im 15. Jahrhundert der zum ersten Mal erwähnt. Und es wurde auch nur für die mächtigsten Könige benutzt. Leute, die Kaiserstuhl hatten oder die mehrere Königreiche hatten. Ja, aber immer und ausschließlich wird die Majestät verliehen. Sei es durch Adel unverdient oder durch Sieg verdient. Also wenn jemand die Macht von einem König ergriffen hat, konnte er sich ja auch irgendwie zum König ernennen lassen. Aber nie an sich ist es etwas, was dem Menschen richtig wirklich angeboren ist. Ja, der Mensch ist vor Gott gleich, das wissen wir. Menschen sind vor Gott gleich. Und Könige im Reich Gottes sind Menschen und sind auch Wunsch von Menschen, dass wir überhaupt Könige haben. Das sieht man ja, wie schon gesagt, an Israel, an der Geschichte. Sie haben sich einen König gewünscht, da hat Gott nachgegeben, hat gesagt, ja gut, dann nimmt doch den Saul da, salbt den, krönt ihn zum König und tut, was er sagt. Mal sehen, wie lang das gut geht. Ursprünglich ist es aber nichts als eine von Menschen erschaffene Macht. So, zweitens kommen wir zur Majestät Gottes, wo diese ganze Majestät ihren Ursprung nimmt. Majestät auf dem Urtext, auf dem Hebräischen, heißt Hadar. Und das ist sehr weitläufig. Es gibt halt im Hebräischen ein paar weniger Wörter im Vokabular. Und Majestät oder Hadar bedeutet auch Pracht und Schmuck. Es bedeutet Herrlichkeit, Erhabenheit, Zier, Majestät, Hoheit und ist der Ausdruck der besonderen und Schönheit von Mensch und Natur, auch von einer Stadt. Es kann auch eine Stadt Majestät haben. Aber ganz besonders im Alten Testament wird unter Majestät auch Gott mit dieser Eigenschaft genannt. Also wenn Gott diese Majestät, diese Allmacht, diese Hoheit nicht hätte, könnten sich auch nicht die Könige daran lehnen. Und deshalb wird auch sehr oft Gottes Majestät beschrieben. Wer einen Psalm gelesen hat, der hat das Wort schon öfter gelesen. Wenn Kronen, erste Chronik liest, die letzten Kapitel wären im Gotteslob auch sehr oft Majestät, weil Chronik halt viel über Könige spricht, da angelehnt auf Gottes Majestät. Und Gottes Majestät wird sehr oft sehr oft beschrieben. Begriffen wird sie aber nie. Heutzutage haben wir, ein bisschen Themenwechsel, heutzutage haben wir die Wissenschaft, heutzutage sind wir schon in der Nacherleuchtungsära, wir sind sehr erleuchtet und wir wissen viel. Wissenschaft hat vieles aufgeklärt und wir verstehen sehr viel mehr über die Schöpfung, als die Menschen es damals taten. Und trotzdem können wir es nicht fassen, wie riesig, wie groß und wie unbegreiflich diese Macht ist, die dahinter steckt, die das alles geschaffen hat. Gott, der durch ein Wort dieses Ganze geschaffen hat, das kann man heutzutage immer noch nicht verstehen. Und trotzdem versucht der Mensch immer wieder, das in Worte zu fassen. Und anstatt dass wir heutzutage, da wir so viel Verständnis über die Natur haben, statt dass wir uns mit den Wissenschaftlern, mit den Forschern uns mitfreuen, was sie dann Neues erkunden, haben wir lieber Debatten über Schöpfung gegen Evolution, über existiert Gott, existiert er nicht. Und da fehlt es uns ein bisschen an Reife, dass wir wirklich mitpreisen, dass wir es wirklich aufgreifen und wirklich sehen, wie mächtig Gott ist. Gottes Allmacht erstreckt sich weiter als das, was der Mensch sich damals vorstellen konnte, genau wie heute noch vieles unverstanden ist. Es bleibt nur noch Loben und Staunen übrig. Und Loben und Staunen, das tut der Mensch gerne. Das tun wir im Lobpreis sehr gerne und das bleibt auch so. Und kurzen Moment. Ich möchte mal ein paar von diesen Versen kurz vorlesen, die die Majestät Gottes andeuten. Nämlich in 1. Chronik 29, Vers 11 steht: Dein Herr ist die Größe und die Stärke und der Ruhm und der Glanz und die Pracht. Das sind einige Eigenschaften. Denn alles im Himmel und auf Erden ist dein. Dein Herr ist das Königreich und du bist über alles erhaben als Haupt. Psalm 104, Vers 1 steht, Preise Jehova, meine Seele. Mein Herr, mein Gott, du bist sehr groß. Mit Majestät und Pracht bist du bekleidet. Also wer kann sich behaupten, als Mensch einen Anzug anzuziehen und er hat diese Majestät? Das geht nicht. Das ist einfach den Allmächtigen sein Recht. In Psalm 111, Vers 3 steht, Majestät und Pracht ist sein Tun und seine Gerechtigkeit besteht ewiglich. So alles, was er tut, ist Majestät. Und in Jesaja 2, Vers 10 noch, verkrieche dich in den Felsen und verbirg dich im Staube vor dem Schrecken des Herrn und vor der Pracht seiner Majestät. Wie man schon oft liest im Alten Testament, wenn ein Prophet, wenn irgendwer ein kurzes Erlebnis hatte mit Gott, mit Mose schon mal vor dem Dornbusch, wo es nicht ganz direkt in Gottes Anwesenheit, sondern in Abstrahlen war, das war erschreckend. Die haben sich direkt niedergeworfen, die haben sich verkrochen, die sagen, Gott, geh weg, ich bin Sündiger. Ich bin nicht wert, in deiner Anwesenheit zu sein. Wenn man das auf menschliche Ebene richtet, da können wir die Geschichte von Esther sehen. Esther, wenn sie in Anwesenheit des Königs, ihren Ehemann, es war ihr Ehemann und trotzdem durfte sie nicht einfach mal hingehen, kurz mal was sagen. Sie musste erst eine Audienz bitten oder reingehen und hoffen, dass der Ehemann ein Zepter streckt, sonst hätte sie ihren Kopf verloren. Und das ist hart. Man glaubt, dass Menschen sehr viel Macht haben, aber vor Gott ist es noch einige Stufen weiter. Gott ist weit mächtiger. Und in seiner Anwesenheit zu sein, ist wirklich ein Privileg. Das ist ein Recht, das er uns erteilt. Und trotz seiner Majestät hat er einige Sachen getan, die ein menschlicher Herrscher in seiner Position nie und nimmer gemacht hätte. Trotz seiner Majestät hat Gott Jesus auf diese Welt geschickt, seinen eigenen Sohn. Jesus hatte auf seiner Erde, hier auf Erde meine ich, auf Erden hatte er einige Hoheitstitel, die ihm auch zugesprochen wurden. So Menschensohn, Sohn Davids, Messias unter anderem. Das sind alles Würdetitel, die von Menschen, von Propheten, die auch mit die Bibel geschrieben hat, die wurden halt schon festgehalten. Aber er ist nicht gekommen, um bedient zu werden, wie so ein großer König. Wenn er von seinem Schloss ins Volk reingeritten ist, dann war es vielleicht zum Jagen, da hatte der halt ein paar Dutzend Bauern oder Mitjäger, die haben halt alles aufgesammelt, was er dann kurz abgeknallt hat. Die mussten ihn dienen, die mussten halt schuften. Der kam nicht runter um wie Jesus, sagte Markus 10, 45. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er war ein ganz anderer König. Seine Majestät beruht nicht auf Bedienung, dass er bedient wird. Dass er überhaupt auf der Welt ist oder gekommen ist, war göttlicher Verzicht auf Majestät, auf Anbetung, auf Lobpreis, auf 24-7 Anbetung von Engeln, gemütlich auf seinen Thron, richtig in Herrlichkeit und bei seinem Vater, das wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, dass es wirklich unglaublich ist. Und er verzichtet darauf und kommt. Wieso? Wieso kommt Jesus auf diese Welt? Johannes 3, Vers 16 kennt, glaube ich, jeder im Raum. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Deshalb kommt er runter, aus Liebe. Was für ein Gott. Er gibt Throngefolge und Anbetung auf und kommt auf diese Welt. Und diese Welt war ja nicht so schönster Ort zu der Zeit. Ist auch noch nicht der schönste Ort, wenn man sich die Ewigkeit vorstellt. Die Welt ist geplagt von Sünde, von sündigen Menschen, die einen nicht das Beste wollen, die einen manchmal auch Böses wollen. Das sind physikalische Bindungen. Also diese physikalische Gesetze, die Gott geschaffen hat, damit wir nicht einfach hochschweben ins All rein, dass wir einfach an die Erde gepflanzt sind, weil die Schwerkraft da ist. diese Gesetze, dass Jesus mal manchmal für ein paar Wunder sozusagen umgeht. Er kann ja mal kurz auf Wasser laufen. Das sind halt Bindungen, die er eingegangen ist, als er runtergekommen ist. Krankheiten musste er sich mit ansehen, wie Leute draufgehen von irgendwelchen Lepra und Aussatz, ja, ist auch Lepra und Tuberkulose, was immer da halt drum lief. Das war bestimmt nicht schön für ihn. Bedürfnisse hatte er dann auch, war ein Mensch, musste atmen. Und trotzdem ist er runtergekommen zu uns. Die ganze Schöpfung, die sichtbar und unsichtbar ist, ist sein. Alles, was wir nicht begreifen, alles, was wir nicht begreifen können, die unsichtbare Welt, die hinteren Enden des Universums, die noch nicht mal begriffen sind, theoretisch, geschweige denn praktisch, das kann kein Mensch erfassen. Und das gehört alles schon ihm. Er hat's alles gemacht. Orte, wie unsere Erde wunderbar sind, wunderbar schön, gibt es wahrscheinlich irgendwo da draußen. Und er weiß es. Es ist seine Majestät, sein Reich. Aber er entscheidet, uns nahe zu kommen, Mensch zu werden. Und letztendlich durch seine Erlösung, durch sein Leiden, durch seine Auferstehung, hat er uns unendlich nah zu ihm gebracht. Er gibt seine Majestät auf, damit wir ihm nahe kommen, damit er uns nahe kommt und damit wir zu ihm kommen dürfen, wie wir sind. Das ist Majestät. Majestät ist Gottes Liebe, wie er zu uns kommt und uns dient, anstatt dass wir ihm dienen. Und diese Majestät, diese Liebe, die können wir nur preisen, diese können wir nur loben. Und ich bitte euch alle, mit uns zusammen diese Anbetung anzustimmen. Wir möchten weitermachen, wo wir waren erst in der Anbetung und wirklich vor Gott treten, vor seiner Majestät, ganz bewusst in diesen Audienzraum, in seinen Thronsaal, wo er regiert und trotzdem uns zulässt, da zu sein, ohne dass wir vergehen. Lass uns noch zusammen beten. Herr Vater, deine Liebe ist unbegreiflich. Du bist hoch oben, du bist der König aller Könige, der Herr aller Herren. Du regierst über alle Schöpfung, alle sichtbare und unsichtbare Welt. Du bist ein mächtiger Herrscher und hast wirklich alles in deiner Hand. Vor dich könnten wir nicht bestehen. Wir würden vergehen, weil wir Sünder sind. Wir sind Menschen, Schöpfung deiner Hand. Aber trotzdem liebst du uns so sehr, dass du durch Jesus und sein Tod, sein Leiden, uns bevollmächtigst, in deiner Anwesenheit zu sein. Und wir danken dich dafür. Wir danken dir dafür, dass wir zu dir kommen können, wann immer wir wollen. Dass wir dir unsere Anliegen bringen können. Wenn sie vielleicht für dich nicht so wichtig sind, machst du sie wichtig, weil du uns so sehr liebst. Und du verstehst uns besser als jeder andere. Du hast das ganze Reich und die ganze Schöpfung in deiner Hand. Und wir preisen dich dafür, Herr. Amen.